Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Espressos Konsummagazin auf DRS1 mit dem Oliver Futter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Freitagmorgen. Eine Digitalkamera für unter den Christbaum. Aber welche? Wir sagen Ihnen, was die neue Mittelklasse-Kategorie mit Wechselobjektiv taugt. Weiteres Thema, eins, wo Ihnen vielleicht die Lieblingsschocke im Hals stecken bleibt. Wenn nämlich Espresso Ihnen sagt, in dieser Schocke steckt vielleicht Kinderarbeit. Zuerst machen wir aber einen Abstecher in die Bundespolitik. Das Parlament in Bern hat gestern nämlich einen Stopp an der Ladenkasse gemacht, nämlich bei diesen Raschelsäckli. Und es ist ein Stopp im wahrsten Sinn vom Wort. Nach dem Nationalrat hat gestern auch der Ständerat Ja gesagt, dass die dünnen, weissen, gratis Plastiksäckli an der Kasse sollen verboten sein. Was passiert nach dem Entscheid? Die Läden, die warten einfach einmal ab, was die Bundesverwaltung daraus macht, sagt Katrin Gasser, die Sprecherin der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz.
Der Motionstext lässt ja noch einige Fragen offen und das ist jetzt davon auch abhängig, was die weiteren Schritte sind in der Verwaltung und wie der Motionstext genau interpretiert wird. So sind unter anderem eben beispielsweise die Frage nach der Definition, was ist überhaupt Plastiksack oder was fällt unter Plastiksack und was für Verwendungszwecke von dieser Motion quasi betroffen sind, sollen die Fragen sind noch offen.
Während Bundesbern also über den Detail vom Plastiksackverbot brütet und die Läden abwartet, können wir Konsumenten schon sofort handeln. Der umweltfreundlichste Sack ist nämlich immer der, den wir möglichst vielmal wieder brauchen. Es ist 14.08 Uhr. Und im Konsummagazin Espresso da auf DRS1 kommen wir jetzt zu einem Thema, das nachdenklich stimmt. Es ist Kinderarbeit in der Schocke. Das ist gut möglich, leider. Aber Kinderarbeit nicht nur in der Schocke, vielleicht eben auch in den Weihnachtsgutzli, die sie gerade selber backen. Wegen den Haselnüssen nämlich. Die Haselnüsse importiert die Schweiz zum grössten Teil aus der Türkei, aus Plantagen am Schwarzen Meer. Und wenn man einmal weiss, was sich dort auf diesen Plantagen abspielt, dann kann einem die Lust auf die Nussschocke ziemlich vergehen. Schon 11-jährige Kinder krüppeln dort von morgen früh bis zum Abend spät auf diesen Plantagen. In die Schule dürfen sie darum nicht. Das Problem hat unterdessen auch die Schocke-Industrie erkannt in der Schweiz. Zum Lösen ist es aber eine Knacknuss. Espresso-Redaktorin Martina Schneider.
Die Schweiz importiert pro Jahr knapp 8'000 Tonnen Haselnüsse aus der Türkei und noch ein kleiner Teil kommt aus Italien. In der Türkei, vor allem am Schwarzen Meer, sind im August Zehntausende von Menschen auf der Haselnussplantage, wenn die Nüsse reif sind, zum Abschütteln und Ablesen. Der Friedel Hütz Adams ist wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Forschungsinstitut Südwind in Deutschland. Er war im letzten Sommer in der Türkei auf der Haselnussplantage. Sie liegen der ganzen Küste entlang am Meer und gehen dann die Hänge steil durchauf ins Landesinnere. Die Leute, die arbeiten, sind meistens Wanderarbeiterfamilien, die von Ernte zu Ernte gehen durch das ganze Land. Viele von ihnen leben in Zeltlager im Haselnussgebiet, wo es praktisch keine Infrastruktur gibt, keine sanitäre Anlagen etc. Die Erwachsenen und Kinder ab ca. 11 sind den ganzen Tag auf der Plantage.
Die jüngeren Kinder, wenn sie in den Lagern sind, aber wahrscheinlich auch auf den Höfen, beaufsichtigen dann zum Teil die ganz kleinen Kinder, gehen Wasser holen, machen Einkäufe, Besorgungen und sowas. Ja, und die ganz kleinen Kinder sind halt den Tag über in den Lagern oder auf den Höfen.
Viele von diesen Familien kommen aus dem kurdischen Gebiet. Sie ziehen los im Frühling und gehen von Ernte zu Ernte. Von Tomaten, Baumwolle, Melonen und eben bis zur Haselnussernte. Und das, was sie bis im Herbst verdienen, muss dann für den ganzen Winter lange, wenn sie wieder daheim sind.
Man schätzt, dass so während dieser Wanderungsbewegung, also die Statistiken sind stark voneinander abweichend, zwischen 100.000 und 300.000 Menschen in die Haselnussgebiete reinwandern und von denen ist mindestens die Hälfte unter 16. Nach dem, was da an Daten erhoben worden ist, auch von Institutionen, die vor Ort länger gearbeitet haben, fangen die meisten Kinder so ab dem Alter von 11 oder 12 an, auf den Plantagen mitzuarbeiten.
Und die Jüngeren schauen eben, wie gesagt, Tag durch den ganz kleinen Kind, weil die Eltern in dieser Zeit am Arbeiten sind. In die Schule gehen sie in der Erntezeit überhaupt nicht. Der Friedel Hütz Adams hat auch darüber mit diesen Familien geredet.
Wir haben auch mit Kindern gesprochen oder mit Müttern, die wollen alle, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Wenn sie die Kinder nach ihren Berufswünschen fragen, da kam von Polizist und Krankenschwester bis hin natürlich zu Arzt und Lehrer alles Mögliche.
Die Situation der Kurden in der Türkei macht es aber schwierig, dass die Kurden eben überhaupt auf einen grünen Zweig kommen. Ihre Dörfer sind in den 80er Jahren im Bürgerkrieg zerstört worden und der Staat hat die Menschen in die Städte umgesiedelt.
Ganz viele von denen, die wir da getroffen haben, die wohnen heute im Winter in den Slums von Städten und sind dazu gezwungen, durch die Gegend zu fahren und Arbeit zu suchen, weil in ihrer Region nichts ist und das, was früher an Landwirtschaft da war, halt zusammengebrochen ist in der Zeit des Bürgerkrieges.
Das Problem ist also ein komplexes und die Lösung auch. Einer der grössten Abnehmer von Haselnüssen in der Schweiz ist die Schokoindustrie. Und die weiss auch seit gut zwei Jahren, dass bei der Haselnussernte in der Türkei Kinder arbeiten müssen. Der Franz Schmid ist Direktor vom Branchenverband Schoko Swiss. Auch er ist in die Türkei gereist und hat mit so Wanderarbeiterfamilien geredet. Dass etwas muss passieren, dass sich die Zustände dort verbessern, da sieht man sich eigentlich in der ganzen Branche einig. Aber
das sind so grosse Knacknüsse, dass noch niemand irgendwie in der Praxis eine Lösung können anbieten können, dass sie erst Lösungen in Diskussion. Das ist anders als bei Rohmaterialien, wo dir sagen, die kommen im ganzen Sack versiegelt in die Schweiz und dann arbeiten wir erst hier.
So also kann man also bei den einzelnen Nüssen eben nicht sagen, woher, von welchem Bauer sie kommen und ob dort Kinder auf der Plantage gewesen sind. Dass man zurückverfolgen kann, woher die einzelnen Nüsse kommen, sei aber eines der Ziele. Und zusammen mit dem Europäischen Verband der Schokibranche sind Gespräche auf höchster Ebene im Gang.
Wir haben auf europäischem Niveau mit der türkischen Regierung eine Zusammenkunft gehabt, anfangs Juli. Und dort hat man der türkischen Regierung eben die Besorgnis dargelegt. Und wir müssen wissen, wenn wir Problemlösungen wollen, dann muss der türkische Staat in erster Linie das Problem lösen. Das sind nicht Schweizer, die da irgendwie ein bisschen telefonieren unter den Strippen ziehen und dann geht etwas. Und der türkische Staat hat zugesagt, er würde ein Programm machen und er würde das im Frühling vorlegen und die Missstände sollen korrigiert werden.
Die Türkei hat nämlich das UNO-Verbot von Kinderarbeit unterschrieben und will notabene Mitglied der EU werden. Damit die Familie aber dann trotzdem überleben können, auch ohne dass die Kinder mitschaffen, braucht es höhere Löhne. Und das wiederum heisst, dass die Haselnüsse ein bisschen teurer werden für die Konzerne, zum Beispiel in der Schweiz. Nur wenn die ganze Produktionskette angeschaut wird, findet man eine Lösung, sagt Friedel Hütz Adams vom Forschungsinstitut Südwind. Und nach seiner Einschätzung sind die Kunden auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen für eine Tafel Schoki, wenn sie wissen, dass die Nüsse sauber sind.
Also angesichts dessen, wie hoch mittlerweile der Anteil von fair gehandelten Produkten in der Schweiz ist, ist der Markt dafür sicherlich da. Und es ist ja auch so, dass wenn ich das Endprodukt habe, das ja oft nur wenige Cent sind, die so eine Verbesserung ausmacht.
Ein paar Rappen mehr zahlen für menschlichere Verhältnisse auf der Haselnussplantage. Der Friedel Hütz Adams vom Forschungsinstitut Südwind Deutschland. Einer der grossen Player auf dem Schokimarkt, Nestlé, hat zusammen mit der Fair Labor Association erste Schritte in die Richtung gemacht und auf Anfrage von Espresso heisst es auch bei Migros und Coop, man sei dran, um Lösungen für das Problem mit der Kinderarbeit auf diesen Haselnussplantagen zu finden. Die Branche hat das Problem also zumindest einmal erfasst. Jetzt wollen Sie als Konsumentin aber vielleicht nicht warten, bis andere etwas machen. Ich habe darum Martina Schneider gefragt, was können wir da jetzt schon machen?
Ja, es ist eben schon ein zweischneidiges Schwert. Klar, wenn ich jetzt für meine Güte saubere Haselnüsse kaufen will, weil ich nichts mit Kinderarbeit zu tun habe, dann schaue ich auf das Päckchen Haselnüsse drauf und wenn Italien drauf steht, das gibt es nämlich auch, ein kleiner Teil kommt aus Italien, dann kann ich sicher sein, dort ist keine Kinderarbeit mit im Spiel. Ein Boykott von der türkischen Haselnüsse kann aber eben auch nicht wirklich die Lösung sein auf die Länge. Das würde nämlich die kurdischen Wanderarbeiterfamilien noch viel mehr in die Bredouille bringen. Aber den Druck erhöhen auf die Grossverteiler, auf die Migros, auf Coop, vielleicht auch auf den Hersteller von meiner Lieblingsschoki, das kann ich als Konsumentin oder als Konsument. Ich wende mich dort an, ich schreibe ein Mail, ich mache einen Brief, ich rufe an und deponiere das Anliegen, dass man eigentlich Fairtrade Haselnüsse will. Das heisst, dass keine Kinderarbeit mit im Spiel ist und dass die Leute anständig gezahlt sind und unter anständigen Umständen arbeiten können.
Wenn Sie sich an der Kinderarbeit auf der Haselnussplantage stören, dann greifen Sie also in die Tasten. Der SIS Konsummagazin Espresso. Es ist 22:08. Was soll es jetzt sein? Eine ganz kleine, die überall reinpasst Oder halt doch lieber eine Grosse, die dafür super gute Bilder macht. Wenn Sie vielleicht gerade jetzt auf Weihnachten eine digitale Kamera suchen, dann stellen Sie sich fast sicher auch solche Fragen. Seit noch nicht so lang gibt es zu diesen kleinen Kompaktkamera und den grossen Spiegelreflexmodellen noch eine neue dritte Kategorie. Digitalkameras, die klein sind und super föteln. Digitalredakteur Luzi Müller, Sie fotografieren selber viel und gern. Sie haben so eine Kamera von dieser neuen Kategorie dabei. Was ist jetzt speziell dran?
Also zuerst mal, wie man denen sagt, die nennt man Kompakt-Systemkameras. Es gibt eine ganze Palette von neuen Modellen, die jetzt aus dem Weihnachtsgeschäft rausgekommen sind oder neu rausgekommen sind. Und das ist eine Bezeichnung für eine Kamera, die eben einigermaßen kompakt ist, einigermaßen muss man sagen, klein, aber Wechselobjektiv hat. Das heisst, man kann bei denen die Objektive wie bei einer Spiegelreflexkamera abnehmen mit einer neuen ersetzen, die neue draufschrauben. Und hat darum ein grösseres Spektrum an Möglichkeiten. Man kann einen Weitwinkel oder ein Teleobjektiv dran machen. Aber im Gegensatz zu diesen grossen Kameras haben die keinen Spiegel auf und zugeklappt, haben darum in der Regel auch keine Sucher, wo man durchschauen kann, also man fotografiert ab dem Bildschirm hinten. Und sie sind dafür auch kompakter.
So vom Schiff aus betrachtet ist die Kamera jetzt aber immer noch zu gross für in meinen Hosensack oder in die Jackentasche. Aber sie ist doch deutlich kleiner als meine Spiegelreflexkamera jetzt zuhause. Wie sieht es aus mit der Bildqualität?
Dort hat man ganz deutlich einen sichtbaren Qualitätssprung gegenüber den ganz kleinen Kompakten. Das hat damit zu tun, dass zum Teil die Bildsensoren die gleichen sind wie bei den günstigen Spiegelreflexkameras und natürlich eben auch mit den Wechselobjektiven, die zum Teil die gleichen Effekte ermöglichen. Also zum Beispiel eine tiefe Unschärfe, dass man einen Hintergrund unscharf machen kann und das Motiv vorne schärfer. Die Qualität darf man nicht die gleiche erwarten wie bei einer Spiegelreflexkamera, aber es ist zumindest der Charakter der Bilder, der in die Richtung geht.
Und kann ich jetzt auf dieser kompakten Kamera die gleichen Objektive brauchen wie bei meiner Spiegelreflexkamera zu Hause?
Nein, kann man so nicht direkt. Es ist ein kleinerer Anschluss. Es gibt neue Objektive extra für die Kameras. Aber immerhin kann man, wenn man bestehende Objektive hat vom gleichen Hersteller, die drauf machen. Man braucht oder für einen Adapterring, den gibt es separat zu kaufen. Die Frage ist da allerdings schon, wo man sich stellen muss, warum macht man das überhaupt? Weil in der Regel, wenn man ja schon Objektiv hat, hat man auch die passende Kamera dazu.
Ja, darum die Frage, für wen sind denn die mittelgroßen Kamera mit Wechselobjektiv überhaupt denkt?
Das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Ich finde auch, sie ist nicht eindeutig zu beantworten. Technisch sind sie durchaus beeindruckend, einzelne von diesen Modellen. Sie haben zum Teil Merkmale von günstigen Spiegelreflexkameras. Oder von den Einsteigermodellen, muss ich so sagen, kosten nämlich zum Teil ähnlich viel oder sogar noch mehr. Also ganz grob gesagt um 1'000 Franken. Das ist doch Geld, das wir in die Hand nehmen müssen. Und dann kommen je nachdem noch zusätzliche Objektive dazu. Die Leistung ist dann aber gleich eben nicht die von einer Spiegelreflex. Ich habe Modelle gesehen, die Zeitverzögerung haben beim Auslösen, die einem nicht zufriedenstellen. Der Sucher fehlt. Es gibt Modelle, die keinen Blitz eingebaut haben. Und dann ist sie eben doch nicht gerade so klein wie eine Kompaktkamera. Das ist ein bisschen ein Kompromiss.
Da muss man sich eben fast sagen, doch lieber eine Spiegelreflexkamera. Was stellen sich denn die Hersteller da für eine Kundschaft vor, für die?
Das habe ich der André Boss stellvertretend gefragt, der ist von Canon Schweiz. Und er hat mir selber wörtlich gesagt, wir müssen jetzt auch mal noch schauen, wo das reinfrisst. Also er meint damit, ob das auf die Kosten von der Kompaktkameras geht, Verkäufe oder auf die Kosten von der grösseren Kameras. Also man ist da selber noch nicht ganz sicher. Was er dann weiter sagt, das ist für Leute, die bessere Bilder machen möchten, sich aber nicht mit der Bedienung von einer grossen Spiegelreflexkamera auseinandersetzen. Das trifft wahrscheinlich nicht so schlecht zu. Ich würde auch sagen, wenn einem die kleinere Bauweise wichtig ist, zum Beispiel auf Reisen, dann macht sie sicher bessere Bilder als die ganz kleinen kompakten. Ist aber kein Spiegelreflexersatz.
Danke, Luzi Müller von der SRF Digitalredaktion. Ja, Sie können ja vielleicht noch ein paar Erinnerungsfotos nachher schiessen von uns. Und ich sage unterdessen, dass Sie auf drs1.ch unter Espresso Beispielbilder von diesen Kameras finden und ein Video auch, wo Sie die Modelle sehen können. Ja, mit ihrer Size sind sie eben auch gut im Bild.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.